ARD. Aus Bürgergeld wird Grundsicherung. Was sich ändert und was das bringen kann.
Russisches Staatsvermögen. Die EU will an die eingefrorenen Milliarden.
Achtung, Betrugsanruf. Warum uns unsere Handys jetzt öfter warnen könnten.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 18. Dezember. Ich freue mich mit Julia Barth auf den neuen Tag.
Und ich mich mit Moritz Tachow. Guten Morgen.
Yay. In den vergangenen 20 Jahren hat sich beim Thema Sozialleistungen einiges getan. Erst wurde ja Hartz IV eingeführt, das ist schon ein bisschen länger her. Dann das Bürgergeld, aber das ist nach nur 3 Jahren schon wieder Geschichte und wird zur Grundsicherung. Das hat die Bundesregierung aus Union und SPD gestern beschlossen.
Menschen, die länger arbeitslos sind, sollen nach wie vor finanzielle Hilfe vom Staat bekommen, für den Alltag und für die Miete zum Beispiel. Aber mit der Grundsicherung soll jetzt mehr Druck auf Menschen ausgeübt werden, die theoretisch arbeiten könnten.
Wer arbeiten kann, soll also arbeiten gehen. Und wer das nicht macht und nicht mit den Behörden kooperiert, weil er oder sie eine zumutbare Arbeit ablehnt, soll die monatliche Zahlung für 3 Monate um etwa 1/3 gekürzt bekommen.
Zurzeit wären das rund 150 Euro weniger im Monat, also das macht schon ganz schön was aus.
Total. Und wenn jemand Mehrfachtermine beim Arbeitsamt versäumt, können die Leistungen, bis auf die Miete, sogar komplett gestrichen werden.
Generell sollen die Menschen dazu angehalten werden, selbst stärker mitzuwirken bei der Suche nach einem Job. Wenn dann also jemand innerhalb von einem Monat im Jobcenter dann doch erscheint, bekommt dieser jemand auch noch eine Chance und kann die Leistungen komplett zurückbekommen. Wenn nicht, dann aber eben auch nicht.
Thomas Wasilewski aus Mönchengladbach bekommt Bürgergeld. Er kann nicht mehr arbeiten, weil er krank ist. Ihn können die Sanktionen also nicht mehr treffen. Gedanken macht er sich aber trotzdem darüber und er ist ziemlich wütend.
Als ob es sich jemand aussuchen würde, arm zu sein. Da laufen die Kirchen, die Sozialverbände und die Gewerkschaften laufen Sturm dagegen. Und die Politik stellt sich hin und spricht davon, dass die Menschen sich ein schönes Leben im Bürgergeld machen. Das ist eine Schande für Deutschland, dass es Politiker gibt, die dieses Bild immer weiter befeuern.
Ja, so wie Thomas bekommen ungefähr 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld in Deutschland. Die kommen aber nicht alle für den Arbeitsmarkt in Frage. Zum Beispiel gibt es auch 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter den Bürgergeldempfängern oder eben dann unter den Empfängern der Grundsicherung, wie sie bald heißen soll.
Es gibt aber auch Menschen, die arbeiten, dabei aber so wenig verdienen, dass sie ihr Gehalt mit Sozialleistungen aufstocken müssen. Die gehören auch zu den 5,5 Millionen Empfängern. Eine von ihnen ist Amina aus Waiblingen in Baden-Württemberg. Sie macht eine Ausbildung zur Erzieherin und kommt nur durch das Bürgergeld finanziell über die Runden.
Wenn ich in die Schule gehe und alle aus der Klasse holen sich dann Mittagessen und dann steht man da und überlegt jetzt, okay, gebe ich jetzt meine letzten 5 Euro auch für was zu essen aus oder behalte ich sie lieber im Geldbeutel?
Und der Blick auf die Zahlen zeigt, die meisten jungen Menschen, die Bürgergeld beziehen, die arbeiten oder gehen zur Schule, machen also was.
Es sind also längst nicht alle der 5,5 Millionen Menschen faul oder lehnen Arbeit ab, sondern viele sind auch krank, sie arbeiten sowieso schon oder sie gehen eben noch zur Schule.
Und deswegen gibt es eben auch viel Kritik von Sozialverbänden an den neuen Sanktionen.
Die Diakonie Deutschland zum Beispiel, die kritisiert, dass der Staat jetzt vor allem auf Sanktionen setzt, anstatt Menschen mehr dabei zu unterstützen, wieder in Arbeit zu kommen. Dabei würde die Regierung soziale Notlagen riskieren, meint die Diakonie.
Die neue Grundsicherung hat in der Bundesregierung auf jeden Fall für ordentlich Streit gesorgt. Die Union fand, dass mit dem Fördern und Beraten, so wie es sich die SPD ursprünglich mal gedacht hatte, das nutzen viele aus und erschleichen sich Sozialleistungen, die den Staat zuletzt mehr als 51 Milliarden Euro im Jahr gekostet haben. Und da wollte die Union sparen und hat sich am Ende durchgesetzt.
Ja, nur so wie es aussieht, wird da am Ende doch nicht so viel gespart, zumindest nicht so viel, wie die Union dachte. Das Arbeitsministerium hat mal ausgerechnet, durch härtere Sanktionen kommen etwa 100.000 Menschen wieder eher in Arbeit, beziehen dann also kein Bürgergeld oder später keine Grundsicherung mehr. Das soll aber nur rund 850 Millionen Euro einsparen.
Ob die Grundsicherung so in dieser Form kommt, wie wir es euch gerade vorgestellt haben, das müssen jetzt noch Bundestag und Bundesrat entscheiden. Das Ganze, dieser Prozess kann also noch einige Monate dauern.
Unsere Kurznachrichten.
Vor dem Bundesgerichtshof geht es heute darum, ob eine Frau diskriminiert wurde bei der Wohnungssuche. Sie will eine Entschädigung vom Makler. Die Frau mit pakistanischem Namen hat sich mehrmals bei einem Makler um Wohnungsbesichtigungen beworben und nur Absagen gekriegt. Als sie mit dem gleichen Einkommen und dem gleichen Beruf den Namen Julia Schneider angegeben hat, bekam sie sofort Einladungen. 2 Gerichte hatten in dem Fall bisher unterschiedlich entschieden. Vom Bundesgerichtshof soll es deswegen eine finale Entscheidung geben.
Das US-Parlament hat den Verteidigungshaushalt beschlossen. Der sieht für die nächsten beiden Jahre weitere Hilfen für die Ukraine vor. Und zwar in Höhe von insgesamt 680 Millionen Euro. Außerdem hat der Kongress beschlossen, dass die USA weiter mit ihren Truppen in Europa stationiert bleiben.
Krankenkassenbeiträge könnten im kommenden Jahr weniger stark steigen. Politiker aus Bundestag und Bundesrat haben sich im Vermittlungsausschuss darauf geeinigt, die Krankenkassen finanziell zu entlasten. Mehrere Krankenkassen hatten bereits angekündigt, im kommenden Jahr die Beiträge erhöhen zu müssen. Ob das jetzt wieder rückgängig gemacht wird, ist noch nicht klar.
Und die Bundesregierung will den Abschuss von Wölfen erleichtern. Dazu hat das Bundeskabinett die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht beschlossen. Damit sollen sogenannte Problemwölfe leichter getötet werden können. Das sind Wölfe, die viele Tiere gerissen haben. In Deutschland leben aktuell mehr als 1600 Wölfe. Die meisten leben in Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Wenn ihr uns in den vergangenen Tagen verfolgt habt, dann ist euch der Begriff eingefrorenes russisches Vermögen auf jeden Fall schon mal begegnet.
Die EU-Staaten diskutieren nämlich gerade darüber, was sie damit tun wollen oder können. Auf ihrem EU-Gipfel heute wollen die Staats- und Regierungschefs dann eine Entscheidung treffen.
Es geht um Geld, das russische Firmen, Organisationen oder Privatpersonen in der EU irgendwann mal angelegt haben. Und als eine Strafmaßnahme gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs hat die EU dieses Geld schon länger eingefroren. Das bedeutet, die Anleger kommen also nicht an ihr Geld ran.
Und das ist gar nicht so wenig, was da liegt. So ungefähr 210 Milliarden Euro russisches Geld liegen auf Banken in der Europäischen Union. Das meiste davon in Belgien bei einem internationalen Finanzinstitut, das dieses Geld verwaltet.
Euroclear heißt das und das ist eine Art Tresor für Aktien und andere Wertpapiere im internationalen Finanzsystem. Und dort hat die EU das Geld nicht nur eingefroren, sondern auch was damit gemacht. Also zumindest mit den Zinsen und Gewinnen, die das Vermögen bringt. Die wurden nämlich dazu genutzt, um die Ukraine finanziell zu unterstützen.
Das ist seit dem vergangenen Jahr so und jetzt wollen die EU-Staaten aber nicht nur die Zinsen nutzen, sondern auch das Vermögen selber. Und zwar als Sicherheit für Kredite an die Ukraine. So ähnlich wie wenn ihr Geld für eine große Anschaffung braucht und dafür einen Kredit aufnehmt, dann müsst ihr der Bank ja auch ein paar Sicherheiten bieten. Und um möglichst viel Geld für die Ukraine zusammenzubekommen, sollen die russischen Milliarden für den entsprechenden Kredit quasi bürgen.
Das Geld braucht die Ukraine, um ihre Ausgaben für den Krieg weiter finanzieren zu können. Der ukrainische Präsident Zelensky ist ja regelmäßig bei der EU zu Gast und da betont er immer wieder, wenn wir nicht weiter Geld von euch bekommen, dann haben wir einfach keine Chance mehr gegen Russland in diesem Krieg.
Soweit so nachvollziehbar. Allerdings ist rechtlich nicht so wirklich klar, ob die EU tatsächlich an dieses russische Vermögen dran darf, um es der Ukraine zu geben, die ja noch nicht mal EU-Mitglied ist.
In Russland sind sie sich auf jeden Fall sicher. Das geht so nicht. Deshalb hat die russische Zentralbank die Tage auch schon das Finanzinstitut Euroclear verklagt und fordert, dass das Geld freigegeben, also wieder aufgetaut wird.
Das ist jetzt natürlich nicht so wahnsinnig überraschend, dass Russland das für eine schlechte Idee hält. Aber auch in der EU gibt es mehrere Länder, die das eigentlich nicht wollen. Allen voran Belgien, also das Land, in dem der größte Batzen dieses Geldes liegt. Und die Belgier haben eben Angst davor, wie Russland reagieren könnte, wenn die EU die Gelder nutzt. Und dass irgendeine Form von Rache dann vor allem Belgien trifft. Kleinen Vorgeschmack haben sie mit dieser Klage ja schon bekommen. Und deshalb sagt die Regierung dort auch, wenn wir das machen, dann müssen wir auf jeden Fall sicherstellen, dass hier alle haften und nicht nur wir, weil Euroclear seinen Sitz zufälligerweise eben in Brüssel hat.
Auch Ungarn und die Slowakei sind gegen die Pläne, was grundsätzlich aber auch nicht unbedingt ein Problem sein muss. Oft braucht es in der EU ja einstimmige Beschlüsse, die alle Mitgliedstaaten mitgehen. In dem Fall würde es aber reichen, wenn etwas mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten dafür sind. Ziel ist es aber natürlich, dass sich möglichst viele damit anfreunden können mit der Entscheidung.
Es werden auf jeden Fall ziemlich intensive Diskussionen heute. Bundeskanzler Friedrich Merz sagt, im Moment stehen die Chancen für eine Einigung so bei 50-50.
Ja, die Befürworter sind auf jeden Fall der Meinung, das Risiko sollten wir eingehen. Und zwar einmal, weil die Ukraine ebenso dringend Geld braucht. Nicht nur fürs Militär, sondern auch um zerbombte Straßen oder Kraftwerke zu reparieren. Dafür werden Milliarden gebraucht. Und der Ukraine droht wohl schon im Frühling nächsten Jahres das Geld auszugehen.
Zum anderen aber auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass damit der Druck auf Russland erhöht wird, sich vielleicht doch nochmal an den Verhandlungstisch zu setzen, um über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu sprechen.
Also, total komplexe Lage, alles sehr umstritten. Deswegen gehen unsere Kollegen im ARD-Studio in Brüssel davon aus, dass sie sich heute nicht einig werden, sondern dass sich die Entscheidung noch ziehen wird. Ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten auf tagesschau.de.
Da und im europapodcast.eu. Da sprechen die Kollegen jeden Freitag über die spannendsten EU-Themen der Woche, geben euch ein paar Insider-Infos über den Politikbetrieb dort und erklären auch, wie die Politik, die in Brüssel gemacht wird, unser aller Leben prägt.
Und ihr kennt das, den Link zum Podcast haben wir euch in die Folgenbeschreibung gepackt.
Habt ihr vielleicht auch schon häufiger gehabt, einen Anruf auf dem Handy von irgendeiner unbekannten ausländischen Nummer. Meistens sind sowas Betrugsanrufe und die sind in Deutschland momentan auf einem Höchststand. Wir bekommen im Jahr im Schnitt 47 Spam-Anrufe, also fast einen pro Woche.
Krass.
Vor 2 Jahren waren das nur halb so viele. Das zeigen Zahlen der Anrufblockierer-App Clever Dialer.
Diese Spam-Anrufe, ne, die sind ja unfassbar nervig. Da ruft einen irgendeine Nummer an und dann wird man vollgequatscht.
Schönen guten Tag, ich bin Elina, die digitale Assistentin von der Instagram- und Facebook-Geschäftskundenabteilung der Social Next.
Ja, nee, ist klar.
Voll.
Die Nummer hinter diesen Anrufen kommen manchmal aus den Niederlanden oder Großbritannien. Und da hatte ich tatsächlich schon mal den Fall, dass ich Interpol am Telefon hatte, also vermeintlich.
Also nicht die echten.
Genau, ich vermute mal, das war ein kombinierter Anruf aus Spam und Polizeibetrug. Und klar, die wollten meine Bankdaten haben.
Ja, Betrugsanrufe wie deiner, die schüchtern am Anfang vielleicht ein bisschen ein, vor allem wenn da so eine internationale Polizei anruft, also
schon, ja.
Zumindest man das Gefühl haben könnte, sie tut's. Aber oft ist es ja auch offensichtlich, dass es sich um Betrug handelt. Und damit wir besser vor solchen Anrufen geschützt werden, haben Anbieter wie Vodafone und die Telekom ein System eingeführt, das uns bei einer verdächtigen Nummer direkt einen Warnhinweis aufs Handy schickt. Dann steht da ganz groß, während es bei uns klingelt, Achtung, Spam-Verdacht und darunter Vorsicht, möglicher Betrug.
Man kann den Anruf dann zwar immer noch annehmen, man ist aber schon mal sensibilisiert, gewarnt. Die Telekom führt diese Warnung jetzt gerade erst ein und Vodafone macht das schon seit ein paar Monaten so. Und seitdem hat dieser Spam-Warner laut Vodafone wohl schon 50 Millionen Mal Alarm geschlagen. Damit dieses System funktioniert, haben die beiden Anbieter Datenbanken mit Nummern, die als unseriös oder betrügerisch erfasst sind.
Und das bringt anscheinend auch richtig was. Bei Vodafone wurde in etwa nur noch jeder 10. Anruf trotz Warnhinweis angenommen. Und wenn jemand rangegangen ist, dann hat der Anruf meistens auch nur so ein paar Sekunden gedauert. Die Menschen haben also wahrscheinlich schnell wieder aufgelegt, noch bevor die Betrüger so ihre rhetorischen Tricks anwenden konnten. Bei einem Anruf einer unbekannten Nummer ohne Warnhinweis wurde noch jeder 2. angenommen.
Rhetorische Tricks, ne, um Vertrauen aufzubauen und einen in ein Gespräch zu verwickeln. Da fällt es einem dann so manchmal schwer, einfach aufzulegen. Kann ich auch verstehen. Vor allen Dingen, beliebt sind dabei Telefonbetrügern auch so Gewinnspiellügen. Bedeutet dann, die Anrufer erzählen einem, dass man einen fetten Gewinn bekommt. Allerdings muss man vorher eine Gebühr überweisen.
Ja, denkt man immer, man ist davor gefeit, bis es einem am Ende dann doch auch selber passiert.
Ja.
Wenn ihr einen Handyvertrag bei O2 habt, müsst ihr selbst noch besonders wachsam sein. Der drittgrößte Mobilfunkanbieter ist das ja, O2, Telefonica. Die haben bisher noch keine Hinweise, die vor solchen Spam-Anrufen waren.
Und auch wenn ihr bei den beiden größten Anbietern, Telekom oder Vodafone, seid, diese Hinweise, die helfen zwar, diese Anrufe zu erkennen, aber es werden leider nicht alle Spam-Anrufe mit Warnhinweis angezeigt, weil eben nicht alle Spam-Telefonnummern in diesen Datenbanken hinterlegt sind.
Deshalb bleibt immer noch die Devise, wachsam bleiben, nicht rangehen, so mache ich das zumindest immer, wenn da eine Nummer ist, die ich nicht kenne, oder wenn ihr doch rangegangen seid, im Zweifel einfach schnell wieder auflegen.
Ich musste ein bisschen lachen, als ich Folgendes hier gelesen habe. Vor dem Weihnachtsmarkt in Lübeck hat die Stadt einen Blitzer aufgestellt. Und dieser Blitzer, der blitzt wirklich alles, was sich bewegt, egal ob Autos, Radfahrer oder auch sehr schnelle Fußgänger. Und warum? Weil der Blitzer auf 0 km/h eingestellt ist.
Das ist wirklich alles, was sich bewegt. Eine echt kuriose Geschichte. Vor allem, wenn man erstmal hört, ein Blitzer, der auf 0 km/h eingestellt ist. Die Erklärung ist aber ganz einfach. Die Stadt will verhindern, dass Autos gerade jetzt während der Weihnachtsmarktzeit durch das Burgtor in die Altstadt fahren. Und weil es kein Personal vom Ordnungsamt dafür gibt, die das kontrollieren könnten, gibt es eben diesen Blitzer.
Logisch, aber trotzdem sehr kurios. Luisa Spannagel ist Schülerin in Lübeck und sie ist extra fürs Foto, fürs Blitzerfoto auch schon mal am Blitzer vorbeigerannt.
Nicht erfolgreich, aber ganz lustig. So mit dem Fahrrad haben wir es auch schon mal geschafft, darum vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen trainieren.
Schneller rennen.
Die richtig witzig. Nachmittagsbeschäftigung, Blitzerfoto kriegen.
Ja.
Aber egal, wie viel sie trainiert, ein Blitzerfoto bekommt sie trotzdem nicht nach Hause. Die Fotos von Joggern und Radfahrern werden nämlich direkt wieder gelöscht.
Autofahrer dagegen, die haben schon bessere Chancen auf ein Foto. Die müssen allerdings dann auch 50 € Strafe zahlen. Und zwar auch bei Schrittgeschwindigkeit. Die Kassen der Stadt Lübeck sollten also gerade klingeln.
Passend zur Weihnachtszeit, ja. Mhm. Morgen klingeln wir beide euch wieder aus dem Bett. Tolle Überleitung. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder, wenn ihr mit uns aufsteht.
Schönen Tag euch. Macht's gut.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.